Der Radio 1 und Freitagssalon mit Jakob Augstein.
Guten Abend, meine Damen und Herren, hier im Gorki-Theater und zu Hause an den Endgeräten. Normalerweise tun Sie zu Hause mir immer ein bisschen leid, weil Sie den Gast, mit dem wir hier reden, ja gar nicht sehen, sondern nur hören können. Ist jetzt nichts gegen das Radio. Ja, also Radio ist toll, Hören ist toll. Manchmal ist Sehen aber auch nicht schlecht. Heute ist es egal, weil Sie wissen, wie Dunja Hayali aussieht. Die ist nämlich hier. Hallo, danke, dass Sie gekommen sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich stelle Sie jetzt trotzdem mal vor, weil es sich irgendwie einfach gehört. Sie sind in Datteln geboren. Sie haben an der Deutschen Sporthochschule in Köln studiert. Sie waren Sportjournalistin. Sie haben bei der Deutschen Welle eine Nachrichtensendung gemacht. Dann waren Sie im Jahr 2007 Co-Moderatorin des Heute-Journals und erschienen damals als die erste Frau mit Migrationshintergrund oder Migrationsvordergrund, wie Sie es lieber sagen. Darüber reden wir dann noch. Jedenfalls waren Sie also die erste in den Hauptnachrichten eines öffentlich-rechtlichen Senders im Jahr 2007. Seit 2015 moderieren Sie eine eigene Talkshow, die Ihren Namen trägt und die jetzt demnächst dann auch regelmäßig einmal im Monat erscheint. Sie haben die goldene Kamera bekommen und mit Stand von heute Nachmittag haben Sie, ich muss es mal eben vorlesen, 387.049 Follower bei Twitter und 239.393 Follower bei Facebook. Das ist irre viel, oder? Toll, wie haben Sie das gemacht? Frau Hayali, wurden Sie so erfolgreich?
Ich habe mir einen Hund besorgt und poste einfach permanent was über Emma, das läuft.
Ja? Ja. Also andere Leute machen das mit Katzenbildern und Sie mit Hundefotos, ist doch toll.
Ja, da muss ich mich wenigstens nicht nackt ausziehen, sondern der Hund funktioniert mit und ohne Fell. Ich finde das ein bisschen cleverer. Wahrscheinlich im Bett, könnte ich mir vorstellen. Wurde gefragt.
Sind Sie sehr mächtig?
Ich weiß nicht, ich wieg 54 Kilo. Ah, das meinten Sie aber nicht, ne?
Nein, ich meine, könnten Sie jetzt zum Beispiel die US-Wahlen beeinflussen? Oder,
ja.
Oder vielleicht die Bundestagswahlen? Wenigstens
wenn Sie
die.
Twitter und Facebook Glauben schenken wollen, den Usern, dann kann ich das alles. Ich konnte ja auch die Kanzlerin wieder wählen oder wieder wählen lassen.
Ja?
Das kann ich alles.
Ich frage das ja nur, weil viele Leute sich Sorgen machen, dass sozusagen über das Internet so viel Einfluss auch auf die Politik genommen wird, dass sozusagen, weil also die Amerikaner schämen sich jetzt, glaube ich, dass sie Trump gewählt haben und wollen jetzt die Schuld auf Facebook und die Russen schieben. Die Entschuldigung haben wir hier in Deutschland nicht, glaube ich.
Naja, wenn man sein Hirn auslagert und alles glaubt, was man bei Facebook liest und nicht links und rechts sich selber noch Informationen beschafft, dann kann man natürlich mit dem Finger immer auf andere zeigen. So kann man, glaube ich, relativ leicht durchs Leben laufen. Ob man damit aber glücklich wird oder irgendwas lernt, würde ich dann doch eher bezweifeln. Ich glaube, so einfach kann man es sich nicht machen.
Sie sind Journalistin. Wollten Sie das immer werden?
Ach, jetzt kommt die Geschichte. Ja. Also mach's jetzt ganz kurz, weil es doch ein bisschen schmerzlich ist. Ich konnte aber nicht ahnen, wie der Weg von Boris Becker sich entwickelt. Ich war ein sehr großer Fan von Boris Becker und habe ja selber leistungsmäßig auch Tennis gespielt und habe dann aber alle Turniere natürlich von ihm verfolgt und dachte immer, wie lernt man den wohl kennen?
Wäre das ein Berufsbild gewesen, Fan von Boris Becker?
War ich ja.
Okay.
Damals noch nicht
GEZ. Und Sie wollten das hauptberuflich machen?
Alimentiert, dann. Aber ja, ich wollte das hauptberuflich machen. Und dachte, wie werde ich der bestbezahlteste Fan auf der Welt? Und das hat nicht funktioniert. Und dann dachte ich, wer sind die Leute, die eigentlich immer mit dem mitreisen?
Ach so.
Die Journalisten. Und dann dachte ich, ich will auch Journalistin werden, ohne irgendeine Vorstellung davon zu haben, was dieser Beruf eigentlich mit sich bringt und was das genau bedeutet.
Und jetzt im Rückblick, bereuen Sie, dass Sie diesen Weg gegangen sind oder wären Sie lieber jetzt an der Seite von Boris Becker? Vielleicht ging es Ihnen dann besser.
Ich habe, glaube ich, nicht die richtige Frisur, um an der Seite von Boris Becker sein zu können.
Okay, verstehe.
Nein, aber das ist, also so hat das Ganze angefangen und ich fand, also wir hatten damals eine gute Seele bei uns zu Hause, die sich also um uns und um den Haushalt und so gekümmert hat und die habe ich vor ein paar Jahren wieder getroffen und dann hat die zu mir gesagt, die war 27 Jahre bei uns, sie hat mich eigentlich mit großgezogen, Frau Schomberg, wirklich eine der besten Menschen auf diesem Planeten, neben meiner Schwester natürlich und meinen Eltern. Und meinen Nichten, wenn sie mich nicht stoppen, obwohl, nee, viel mehr kommen nicht. Also, und die hat gesagt, das war so klar, dass du Journalistin wirst. Du mit deinem dummen Warum. Immer warum, 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 warum. Den ganzen Tag hast du warum gefragt. Und deswegen musste das, glaube ich, einfach so kommen.
Waren Ihre Eltern glücklich mit ihrer Berufswahl?
Nein. Mein Vater hat ja Medizin in Wien studiert, wo er meine Mutter kennengelernt hat, die dort Pharmazie studiert hat, bis sie dann 1956 haben sie geheiratet in Wien und 1957 ist mein Bruder dann geboren in Mainz und 1963 folgte meine Schwester, auch in Mainz. Und die haben alle was mit Medizin gemacht, nur ich nicht. Und das können Sie sich in etwa vorstellen, was es zu Hause für Diskussionen gab, das schwarze Schaf und warum denn nicht. Und ich habe immer gesagt, ich habe, und das stimmt auch, wahnsinnige Angst vor Spritzen. Also, dass ich nicht in Ohnmacht falle, ist alles. Und das Zweite, ich habe zu meinem Dad immer gesagt, pass auf, das ist so eine irrsinnige Verantwortung, die will, ich weiß das, ich will die nicht tragen. Und mein Vater war wirklich ein ganz, ganz toller Arzt. Ich war letztens in Datteln und bin mit meiner Schwester durch die Stadt gelaufen und da kam eine ehemalige Patientin von ihm zu mir und erzählte mir eine wahnsinnige Geschichte, ich konnte es kaum glauben, und er hat ihr das Leben gerettet. Und die bedankte sich nochmal, mein Vater ist mittlerweile sehr alt und auch krank, und dann hat sie gesagt, es wäre ihr eine Herzensangelegenheit, wenn ich ihm noch meinen ganz lieben Gruß von ihr bestelle, und ohne ihn würde es sie gar nicht mehr geben. Und da dachte ich nochmal, gut, dass du es nicht gemacht hast. Diese Verantwortung möchtest du einfach nicht auf deinen Schultern haben. Wir haben als Journalisten auch eine Verantwortung, aber wenn ich jetzt mich verspreche oder die falsche Frage stelle, stirbt in der Regel keiner, außer mein Chef, aber aus anderen Gründen. Ja? Oder manche Zuschauer, weil sie vor Wut in den Fernseher springen oder sich auf Twitter dann ihren, aber da, die lassen ja ihren Frust mittlerweile woanders aus, ohne in den Fernseher zu springen. Deswegen, das finde ich, ist dann schon nochmal ein bisschen anders, als Arzt zu sein.
Haben Sie Vorbilder, journalistische, wo Sie sagen, von denen haben Sie was gelernt?
Also ich, nee, ich finde, oder sagen wir mal, ich finde einige Journalisten wirklich bereichernd und ich lerne und gucke mir auch an, wie die Interviews führen und wie sie moderieren oder der Inhalt der Moderation. Sind das einfach nur drei Sätze, die sie aus DPA-Meldungen zusammengetackert haben, oder steckt da eine Idee dahinter? Vorbilder sind wirklich eigentlich nur meine Eltern aufgrund ihrer eigenen Lebensgeschichte. Das sind für mich wahre Helden fast schon. Aber im Berufsbereich habe ich das eigentlich nicht.
Echt nicht? Wo Sie so sagen, so von dem haben Sie was abgeguckt oder so, wie die wollten Sie früher mal werden, wo Sie gesagt haben, das waren so Figuren, die haben das repräsentiert, was Sie so wichtig finden oder so. Finde ich interessant.
Ja, nee, habe ich nicht. Also ich könnte Ihnen jetzt sagen, ich finde den Mut von Caroline Ehmke beeindruckend. Ich finde die Fragen von Klaus Kleber manchmal überraschend und manchmal aber auch nicht. So hat ja jeder auch seine Höhen und Tiefen.
Auch nicht, als Sie angefangen haben mit der Arbeit? Also wenn man irgendwie,
weil alle
so,
immer schockverliebt sind, wenn Sie Klaus Kleber sehen,
nee, ich mit meine, den blauen Augen? Nee, ich meine, wenn man mit Anfang 20 so in den Beruf reinkommt oder so, dann...
Ich habe ja von der Pike auf gelernt, sozusagen. Ich habe Sport studiert, ich weiß gar nicht, wie viele Praktika ich gemacht habe. Ich habe morgens um 6 im Regen Interviews vor der U-Bahn versucht zu führen. Die meisten sind ja schlecht gelaunt an einem vorbeigerannt oder haben einem irgendwas Unfreundliches noch ins Gesicht gerotzt oder was auch immer. Ich habe Kaffee gekocht, ich habe kopiert, ich bin diesen ganzen Weg gegangen und habe bei einer ganz kleinen Produktionsfirma gelernt, musste da auch alles selbst machen und ich hatte gar keine Zeit, irgendwie nach oben, links oder rechts zu gucken, sondern ich habe einfach immer nur gemacht, 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 gemacht. Und das ZDF kam ja durch Zufall ums Eck. Und als ich dann Klaus Kleber kennengelernt habe, habe ich auch gedacht, wow, aber dann ist es, ich habe nicht lange so eine, ich, so ticke ich irgendwie nicht.
Warum machen Sie Ihre Arbeit?
Damit ich Antworten auf mein Warum bekomme. Also ich habe einfach wirklich, deswegen finde ich so eine Gesprächssituation wie jetzt auch etwas kompliziert, dass ich nicht Ihnen die Fragen stelle. So, das finde ich wirklich, das ist so, ich habe auch Probleme, ich weiß nicht, ob Sie das spüren, aber ich finde es auch immer noch befremdlich, über mich selbst zu sprechen oder wie ich was mache. Ich weiß das manchmal gar nicht. Ich mache das aus dem Bauch raus oder das ist vielleicht ein Instinkt oder so. Ich kann Ihnen das nicht erklären. Ich habe auch geschweige denn auf alles irgendwie eine Antwort. Also was, wenn ich Ihnen Briefe von Zuschauern zeigen würde, womit sie sich ihr Herz ausschütten bei mir oder was sie, welche Hilfe sie sich erhoffen oder antworten, dann denke ich immer, das überfordert mich total. Das kann ich alles gar nicht so richtig leisten, was manche für Erwartungen in einen stecken. Und Erwartungen sind ja eh mit einer Schwierigkeit verbunden. So, wie war die Frage?
Warum
denn den Beruf mache? Weil ich Journalismus wirklich spannend finde, weil ich in den Jahren ganz viele Geschichten, Hintergründe, vor allen Dingen aber auch Menschen kennengelernt habe, die ich ohne diesen Beruf nie getroffen hätte. Ich begreife Zusammenhänge besser, glaube ich. Manche, wenn ich mir Syrien angucke, habe ich das Gefühl, von Tag zu Tag verstehe ich immer weniger. Also es ist ganz unterschiedlich, aber ich habe immer den Eindruck, dafür, dass ich mich jeden Tag weiterbilde, fortbilde, lese, werde ich auch noch bezahlt. Ja, von Ihnen, vielen Dank übrigens, hier sitzt die GEZ-Schlampe, aber so, das, ich finde das großartig und es ist abwechslungsreich und das liegt mir. Also da muss ja jeder wissen, wo er so glücklich wird oder wo er, ich finde immer Beruf und Berufung, aber ich habe schon das Gefühl, das ist meine große Leidenschaft. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass es ein Job ist.
Aber was Sie da eben gesagt haben mit den Erwartungen, die auf Sie gerichtet werden, so, das ist ja ganz spannend. Sie sind bestimmt so eine Projektionsfläche, im Guten wie im Schlechten. Nun ist es natürlich Leute, die im Fernsehen sind, immer mehr als jetzt Printleute, aber es sind ja nicht alle Leute, die im Fernsehen sind, so Projektion. Sie sind im Grunde ein Star.
Soll ich dazu was sagen? Sie gucken so.
Ja, weiß ich nicht, was das bei Ihnen auslöst, wenn man Ihnen das sagt, aber ich finde schon. Also ich finde, so, ich würde, meine, es gibt jetzt nicht so viele so im Fernsehen, wo ich das so sagen würde.
Also, so sehe ich mich nicht. Und sie sehen mich Gott sei Dank auch meine Freunde nicht. Die lachen sich immer kaputt, weil sie ahnen nicht, wenn ich gleich nach Hause komme. Ich weiß nicht, wann sind wir hier durch? Sie dürfen ja Gott sei Dank auch noch Fragen stellen. Nichts gegen Ihre Fragen. Also ich freue mich noch immer in Interaktion mit, okay, mit dem Publikum aufzutreten. Ja, so war das gemeint. Also ja. Und dann fahre ich nach Hause und dann, so schnell können Sie gar nicht gucken. Ich würde sagen, innerhalb von 7 Sekunden habe ich meine Jogginghose an und sitze auf dem Sofa und der Hund liegt neben mir. So, das bin ich eben auch. Das heißt nicht, dass ich jetzt verkleidet bin oder sowas, aber ich sehe mich nicht als da. Ich mache meinen Job. Ich weiß, dass viele Menschen, das sehe ich und lese ich ja auch, Erwartungen in mich stecken und für die einen bin ich irgendwie ein Held und dann habe ich Fans und die andere Seite hasst mich. Ich finde sowohl das eine als auch das andere so ein bisschen befremdlich. Wir machen unseren Job und ich finde immer, wir können ja über alles auch reden und Sie können Ihre Meinung haben und Sie können Ihre Meinung haben. Wenn das dann zu Hass wird, fehlt mir leider jegliches Verständnis. Also ich hasse Kriege, ich verachte Vergewaltiger, aber ich hasse doch nicht irgendjemanden, weil er seinen Job schlecht macht. Also außer er ist Arzt und macht einen Kunstfehler und meine Schwester stirbt, dann hasse ich diesen Menschen wahrscheinlich auch.
Aber ich meine, gut, aber Sie machen ja mehr als nur Ihren Job. Sie präsentieren sich und Sie repräsentieren sich ja selbst. Ich meine, darüber reden wir dann ja auch noch über das Internet und diese Form der Kommunikation dort. Das funktioniert aber ja nur mit einer bestimmten Selbstdarstellung. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass Sie auf Facebook 95 Thesen veröffentlicht haben und sich dann dabei auf Luther bezogen haben. Das fand ich natürlich schon, also ich sag mal, wie soll ich jetzt sagen, das finde ich mutig. Also auf die Idee würde ich gar nicht kommen. Ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, 95 Thesen zu veröffentlichen und dann sagen, so, Luther hat das ja auch schon gemacht mit der Reformation und hey, dann, ich habe auch ein paar Sachen zu sagen, dann mache ich das jetzt mal. Hier sind meine 95 Thesen. Das ist ja auch eine Ansage.
Das ist eine Ansage, man könnte auch sagen, es ist größenwahnsinnig. Haben ja auch manche geschrieben. Das ist mit Freunden bei einem Bier zu viel entstanden, die Idee, und wir haben relativ schnell gemeinsam die ein oder andere These entwickelt und am nächsten Tag habe ich das fortgeführt und es ist natürlich, also ich würde mich im Leben nicht, aus diversen Gründen, um Gottes Willen, auch nur auf ansatzweise in die Nähe einer Stufe bewegen, auf der Luther steht. Also davon bin ich Meilen und Planeten entfernt. Aber ich fand es trotzdem eine spannende Idee zu gucken, was ist mir wichtig und was ist meinem Umfeld wichtig. Da sind, wie gesagt, ein paar Sachen auch von Freunden mit eingeflossen. Und es war ja auch ein bisschen selbstironisch und humorvoll und ein paar Sachen waren wie dumme Kalendersprüche, die braucht auch kein Mensch. Und so sind diese 95 Thesen zustande gekommen. Und ich finde immer, das kann man gut finden oder schlecht, man kann das irgendwie kritisieren. Aber wenn Leute dann sagen, was schreiben Sie denn für einen Müll, warum so, dann denke ich immer, wenn es euch nicht gefällt, ist ja auch okay, das darf man auch äußern. Aber doch in einer Form oder in einer Art und Weise, die dann doch noch oberhalb der Gürtellinie ist. Ich verstehe mal nicht, warum die Leute ihren ganzen Rotz ins Internet stecken. Ich weiß nicht, was sie dann damit erreichen wollen. Also ich habe auch eine Meinung, mir gefällt auch nicht alles. Mir gefällt nicht mal alles, was ich mache, um Gottes Willen.
Sind Sie eigentlich ein politischer Mensch?
Was bedeutet die Frage?
Naja, also interessieren Sie sich, weil ich habe zum Beispiel bei diesen ganzen Netzkommunikationen, die Sie betreiben, manchmal das Gefühl, dass die Beschäftigung mit der Kommunikation selber mehr Raum einnimmt als die Beschäftigung mit den Sachverhalten. Das ist, finde ich, ganz interessant. Das heißt, Sie verbringen unheimlich viel Zeit damit mit Metakommunikation, also wo es gar nicht um irgendwelche Sachen geht, sondern um die Kommunikation. Wo ich mich dann frage, Mensch, warum, also wofür interessieren Sie sich? Interessieren Sie sich für den Kommunikationsaspekt oder für Pflege, für Syrien, für I don't know what, Gerechtigkeit oder stehen Sie so? Deshalb frage ich, sind Sie, also welche Form von politischem Denken so?
Der Kommunikationsaspekt ist ja zu mir gekommen, den habe ich mir nicht ausgesucht. Und ich bin viel mehr an Inhalten interessiert. Mich interessiert viel weniger, ob jemand links oder rechts oder oben oder unten oder in irgendwelchen, ich kann es auch nicht mehr hören, Elfenbeintürmchen sitzt oder Blasen oder was auch immer. Mir geht es eigentlich um die Inhalte und welche Partei die in meinen Augen dann vernünftig besetzt oder nicht, ist mir am Ende egal, wenn sie denn vernünftig besetzt sind. Also mich bewegt das Thema Pflege. Ich habe einfach eine Mutter oder ich hatte eine Mutter, die an Parkinson erkrankt war und mit Schüben von Demenz. Mein Vater ist dement und hat Schübe von Parkinson. So, das heißt, meine letzten Jahre habe ich einfach sehr viel in Pflegeheimen verbracht. Ich weiß also, in Anführungsstrichen, bei Wissen kann man es nur, wenn man da tagtäglich ist, wovon ich spreche und warum mich dieses Thema so bewegt. Ich habe zwei Nichten, die sind in der Schule, die sind Lehrerinnen. Ich rede viel mit denen darüber. Deswegen dieses Bildungssystem treibt mich in den Wahnsinn. Syrien, meine Eltern kommen aus dem Irak. Natürlich liegt mir der Nahe Osten menschlich, aber auch journalistisch sehr am Herzen. Also ich würde viel lieber mit den Menschen auf Facebook und auf Twitter über die Inhalte dann auch diskutieren, als am Ende wieder zu hören, sie sind irgendwie linksgrün versifft oder eine Merkel-Nutte oder GEZ alimentiert. Das interessiert mich nicht, es langweilt mich. Ich finde, man kommt auch überhaupt nicht voran. Und es ist auch nicht, dass ich denke, wenn ich irgendwas sage, das ist dann meine Meinung und ich habe jetzt recht, aber ich habe ein Recht darauf, meine Meinung zu äußern und an der kann man sich reiben, so wie ich auch Lust habe, mich an den Meinungen anderer irgendwie zu reiben. Die Kommunikation ist halt in den letzten 2-3 Jahren, dadurch, dass sie eigentlich gar nicht stattfindet, sondern es ist nur ein Beleidigen oder ein Argumentationshopping oder ein in Schubladen stecken und das finde ich irgendwie, das kostet Zeit und Nerven. Ich bin diesen Weg aber eingegangen und tue mich damit jetzt schwer, weil ich den Schwanz nicht einziehen will, auch wenn ich gar keinen habe, aber also.
Das haben Sie metaphorisch gemeint, das hatten wir schon verstanden.
Ja. Deswegen, dann habe ich so das Gefühl, ich ziehe mich zurück und dann wirkt das wie eine Niederlage. Und außerdem habe ich auch manchmal den Eindruck, dass das doch auch mal manchmal was bringt. Ich greife ja auch oft zum Telefonhörer und sage dann, wenn das nicht weitergeht, schicken Sie mir jetzt Ihre Nummer. Wir kürzen das ab und dann rufe ich da an und dann sprechen wir eine halbe Stunde oder Stunde und dann ergeben sich ganz andere Kommunikationswege und irgendwann landen wir bei den Inhalten. Weil erstmal, wenn beide von ihren Bäumen, und das heißt ja nicht, dass ich immer ganz sachlich und ausgeruht bin, irgendwann rege ich mich sicherlich auch auf und argumentiere völlig falsch und bin auch verblendet und in meiner Blase und hau auf den Tisch inhaltlich, weil ich denke, ich habe recht oder ich will jetzt recht haben. So, und wenn beide erstmal runtergekommen sind, dann kann sich auch wieder ein vernünftiges Gespräch ergeben. Und das finde ich ist ganz spannend. Das ist sowieso der Unterschied zwischen diesem Internet, ja, wo jemand irgendwie mit irgendeinem Namen und einem lustigen Foto irgendwas schreibt und man hat kein Bild und man hat keine Mimik und keine Gestik und keinen Ton und nichts, wie man es einordnen kann. Ganz oft passiert mir, dass Leute auch sagen, ah, jetzt flippen sie gerade aus und ich habe das gar nicht. Ich war in aller Ruhe, habe ich irgendwas formuliert und dann denke ich immer, okay, den Schuh ziehe ich mir schon an, weil irgendwie muss es ja komisch bei meinem Adressaten angekommen sein und hinterfragt es dann auch. Sich selbst hinterfragen muss man einfach auch permanent.
Sie hören den Freitagssalon bei Radio 1 aus dem Gorki-Theater und ich sitze hier mit Dunja Hayali und wir reden jetzt tatsächlich schon über das Internet.
Warum sind Sie denn Journalist geworden?
Nein, keine Chance. Nein. Wir können uns gerne mal irgendwie, aber nein.
Wir kennen uns nicht. Wir haben uns noch nie in unserer linken Blase getroffen.
Aber das kommt überhaupt nicht in die Tüte, dass Sie das jetzt hier umdrehen. Nein. Das können wir gerne mal anders machen. Also, seit wann machen Sie das mit dem Netz? Weil Sie sind wirklich da unique, es ist wirklich einzigartig, es gibt ganz wenig Leute, also mir fällt, seit wann machen Sie das?
Ich kann das gar nicht so richtig sagen, ich würde mal so raten, 3, 4, 5 Jahre, vielleicht, es hat 10 Sekunden versuche ich es, die Seite, die es da jetzt gibt mit meinem Namen, die gehörte mir gar nicht. Das haben Fans ins Leben gerufen und ich wusste das nicht, weil ich zu der Zeit überhaupt nicht wirklich auf Facebook war und Freunde von mir gesagt haben, hör mal, du bist bei Facebook und ich dachte, nee. Und dann habe ich die angeschrieben, habe gesagt, Leute, das geht nicht, weil jeder denkt, das wäre meine Seite und ihr könnt da ja sonst was schreiben und dann kriege ich den Stress. Also wir müssen das irgendwie anders machen. Und dann haben wir das eine Zeit lang zusammen gemacht und am Anfang war wirklich viel Emma und nochmal Emma und ich habe immer gedacht, was will ich mit diesem Facebook, wofür brauche ich das eigentlich? Und dann hat sich das so ein bisschen weiterentwickelt und dann habe ich irgendwann angefangen, inhaltlich zu kommentieren oder Kommentare zu schreiben. Ich weiß, dass mir das ja auch manche absprechen, das stehe mir nicht zu, als öffentlich-rechtliche Journalistin eine Meinung zu haben, aber für mich ist es wie eine Kommentarspalte, wie die Süddeutsche Seite 4 oder
okay,
was
aber
auch immer.
Es ist praktisch ein Sog, in dem Sie das, sind. Weil, ich meine, wie gesagt, Sie müssen wahnsinnig viel Zeit. Wie viel Zeit verbringen Sie damit am Tag, kann man das sagen? Wissen Sie das?
Zwischen 2 und 4 Stunden.
Krass. Krass.
Aber heute zum Beispiel, ist heute Montag, ja. Ich habe heute einfach mal gefragt, welches Thema brennt Ihnen unter den Nägeln? Also wo muss man richtig Geschwindigkeit rein? Und ich hatte so ein bisschen Angst, dass jeder dritte Kommentar ist, die Flüchtlinge, die Flüchtlinge, die Flüchtlinge. Ganz und gar nicht. Also, und es waren wirklich tolle Sachen dabei, auf die man erstmal auch gar nicht so kommt, was die Menschen bewegt. Klar, die Pflege, die Rente, die Altersarmut, die Bildung, Syrien kam ganz oft.
Aber es ist total lustig, weil dadurch, dass Sie praktisch diesen direkten Kontakt zu den Leuten haben, über das Netz, was ganz wenig Journalisten ja machen, man merkt Ihnen das jetzt an, wenn Sie hier sitzen, man merkt das aber auch, wenn man Ihnen da so folgt und das liest. Sie sind total angefixt von dieser direkten Auseinandersetzung mit den Leuten. Das finde ich toll und gleichzeitig bewundere ich Sie dafür und wundere mich aber auch, wie Sie das machen, weil Sie wirklich versuchen, jedem Einzelnen gerecht zu werden. Was aber bei, ich habe die Zahlen vorhin vorgelesen, insgesamt folgen Ihnen irgendwie 600.000 Leute. Das wird dann echt schwierig.
Und das ist auch schwierig und es ist vor allen Dingen schwierig, den Menschen zu erklären, dass eben nicht mehr jeder, ich habe damals und dann irgendwann ich ganz klein angefangen und da war das natürlich auch noch möglich. Und jetzt versuche ich dann immer zu sagen, ich kann nicht mehr jedem antworten. Also ich kann Ihnen auch noch sagen, ich habe auch noch pro Woche irgendwie 100 E-Mails, die ich zu beantworten habe. Stimmt ja nicht, mach's ja freiwillig.
Also, und nebenbei machen Sie ja noch diese komische Fernsehsendung.
Und dann arbeite ich auch noch, aber das tue ich ja eigentlich gar nicht. Eigentlich, ich kriege ja das Geld einfach auch so.
Aber Sie sind im Prinzip internetsüchtig. Ja, sind Sie süchtig?
Nee, ich habe Interesse. Ich will wirklich Erkenntnis gewinnen. Ich möchte gerne wissen, warum glauben Sie uns nicht? Oder welches Thema interessiert Sie? Oder warum finden Sie eine Überschwemmung in Indien mit 1000 Toten uninteressanter, als dass der Müll bei Ihrem Nachbarn nicht jede Woche abgeholt wird? So, das ist doch aber auch unser Job.
Ja, aber
unser Job ist ja nicht nur Berlin, Berlin, Berlin.
Aber ist es nicht auch voll gefährlich zu glauben, dass die Resonanz, die man im Netz bekommt und die Stimmungen, die man im Netz abliest, ein Spiegel dessen sind, was die Öffentlichkeit ist? Ist das nicht...
Das tue ich aber auch nicht. Ich habe nie gesagt, dass das die Öffentlichkeit ist. Es gibt ja, das hat mich selber gewundert, ich habe vor kurzem eine Statistik gelesen, 14% der Deutschen haben überhaupt nur jemals einen Kommentar im Internet verfasst. 14. Das ist ja...
Finden Sie wenig oder viel?
14. Wenig.
Ich finde es irre viel.
Also, 14%?
Muss ich sagen, für tierisch viel.
Das heißt, wir beschäftigen uns immer mit den gleichen Menschen da eigentlich, die wahrscheinlich 47 Accounts haben. So, und Twitter, das habe ich schon vor Jahren gesagt, das habe ich nicht geklaut, weil ich gehe ja für Gesicht zeigen, also ein Verein, der sich einsetzt für ein weltoffenes Deutschland, gehe ich in Schulen und rede über Rechts-, Links-, Radikalismus, Extremismus, Antisemitismus, Homophobie, Islamophobie und so weiter. Und ich frage immer, wer macht Facebook? Gehen noch ein paar Hände hoch. Wer macht Twitter? Niemand. Niemand. Und deswegen sind da wirklich Politiker, Journalisten und andere Idioten. Sonst ist da niemand. So. Das ist aber auch nicht, ja, ich weiß, jetzt haben Sie die Schlagzeile für morgen, aber ich weiß, in welchen Blasen ich mich da bewege, aber ich lebe ja auch noch, also auch im echten Leben und gehe raus und lebe in Kreuzberg und durch den Hund lerne ich auch unfassbar viele Leute kennen, ob ich will oder nicht. Die erkennen immer den Hund und nicht mich, das finde ich eigentlich ganz gut, aber... gut, irgendwann muss ich ja auch mal was sagen. Und deswegen glaube ich, deswegen ärgert mich dieses Blasending. Natürlich leben wir alle in unserer eigenen kleinen Blase, aber ich versuche die eben zu durchstechen und ich habe Freunde, ich habe einen Freund, der kriegt Hartz IV, ich habe irgendwie jemanden, mein bester Freund ist Purser, ich habe eine Krankenschwester, also ich habe ganz normale Menschen in meinem Freundeskreis. So. Und manche haben wahrscheinlich so viele Nullen auf ihrem Konto, die ich selber nicht zählen kann. Und die anderen haben so viele Minusnullen, die ich vielleicht auch nicht zählen kann. Also ich fühle mich eigentlich ganz gut aufgehoben.
Was ich interessant finde, ist, ich kenne, glaube ich, keine einzige Frau im Netz, die sich so verhält wie Sie. Also ich müsste nachdenken, aber ich glaube nicht. Und ich bin ja auch relativ viel so im Netz unterwegs, jetzt gar nicht so sehr als, also als Rezipient zum Lesen und Angucken und so. Aber ich kenne keine Frau, die so präsent ist und auch so auseinandersetzungsfreudig. Ist das eine Geschlechterfrage, wie man sich im Netz verhält?
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das für eine Frau im Netz manchmal, glaube ich, noch derber ist als für euch Jungs, weil der Rassismus und die Feindlichkeit immer oder fast immer auch mit Sexismus gepaart ist. Und ich glaube, das erfahren die Männer, die sich im Netz oder die Journalisten, die sich im Netz tummeln, nicht so sehr wie die Frauen. Und ich kann die ein oder andere verstehen, die es am Anfang mal probiert hat und sagt, ich habe die Schnauze voll, was bringt ja auch nichts. Und ich hätte auch ein leichteres Leben und ich hätte viel mehr Zeit, wenn ich das alles nicht tun würde. Aber ich glaube, dass mir manche Geschichten und manche Erkenntnisse und manche Blickwinkeln einfach flöten gegangen wären oder die hätte ich einfach gar nie erlebt. Und man muss es selber wissen. Ich würde mir natürlich wünschen, wenn mehr Journalisten sich auch im Netz tummeln. Und ich bin gar nicht da, um das wollte ich nie, mich über irgendwie Syrien auszutauschen oder die ganzen Inhalte. Ich hatte eigentlich mein Ansatz war am Anfang, ich erkläre meinen Weg, meinen in Anführungsstrichen Journalismus. Wie arbeiten wir im Morgenmagazin? Warum stellen wir wem welche Frage? Wie kommen wir an die Themen ran? Warum stimmt das mit der Lügenpresse nicht? Warum machen wir aber doch Fehler? Wie sieht denn eine richtige Recherche aus? Wie identifizieren wir Bilder aus Syrien, die wir plötzlich dem Irak zuordnen? Wie kann sowas passieren? Das ist eigentlich das, was mich richtig antreibt. Und ich fahre kreuz und quer durch dieses Land und halte Vorträge darüber und mache immer, und deswegen meinte ich das vorhin, ich sage immer und danach will ich mindestens eine halbe bis Stunde mit dem Publikum diskutieren, weil so ein Frontvortrag ist zwar das eine, aber dann im Austausch und da kommen die verrücktesten Fragen, wo ich manchmal denke, das kann doch nicht sein. Das fragen die, das glauben die, das gibt's doch gar nicht. Es gibt immer so einen Moment, ich glaube Klaus macht das aus, dass ich dann sage, ja morgens stehe so um 3:45 auf, bin dann so gegen 5.
Können Sie das nochmal sagen, wann Sie aufstehen?
3:45.
Ja, ich hab's gedacht.
Machen aber viele, wissen Sie auch, ne? Viele andere Menschen machen das auch und verdienen weniger und haben wahrscheinlich auch weniger Freude an ihrem Job. Aber es ist natürlich, dass das Hirn irgendwann mal anspringen muss, Klammer auf. Und das ist jetzt so eine Krankheit geworden. Ich denke immer schon.
Wann gehen Sie dann ins Bett?
Sag ich sofort, ich denke immer schon die Antwort der Hater mit. Also das ist echt manchmal ein bisschen ärgerlich, wenn ich also sage, ich stehe um 3:45 auf und gehe dann arbeiten, dann denke ich schon, dann sagen die geht doch gar nicht arbeiten. Also, und so ist es ja auch egal. Das Hirn springt hoffentlich an. Jetzt würde der Hater sagen, bei der springt doch gar nichts an. Aber so, lassen wir das.
Gott, das ist ja schrecklich.
Ja, ich führe sehr viele Selbstgespräche mit mir. Das bin ich. Und dann ruft die Kanzlerin an.
Klar, und
so
gibt,
um halb
und gibt Direktiven durch.
Und gibt und sagt mir dann, also vor allen Dingen, wenn es um Flüchtlinge geht, Hayali, pass auf, wir machen das heute mal so und so, wir müssen das und das und damit es nicht so hochkocht. Und dann erzähle ich das und da sitzen wirklich ganz nette Menschen und die nicken. Und dann denke ich wirklich, jetzt renne ich gleich raus.
Naja, aber ganz kurz, jetzt tun Sie natürlich so...
Nein, das passiert.
Ja, ganz kurz, ja, pass auf. Aber jetzt tun Sie natürlich so, als wäre das so absurd, dass es politischen Einfluss gibt im öffentlich-rechtlichen
dass
Rundfunk.
Dass die Kanzlerin dass morgens um halb sieben anruft?
Ganz kurz. Nee, schon klar. Sie tun so, als wäre das so absurd, dass man sozusagen das so karikaturhaft sagen kann. Wir alle wissen aber, dass es politischen Einfluss im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Der funktioniert natürlich nicht so, dass die Kanzlerin anruft. Der funktioniert subtiler, aber
so,
es gibt
und
ihn
dann,
trotzdem.
Ja, aber dann...
Also, Entschuldigung, nur
ich weil... Ich nehme dieses Beispiel, aber weil das ist so absurd. Und selbst das glauben die Menschen. Die denken nicht, dass das irgendwie eine Metapher dafür ist, dass der Einfluss hintenrum über wen auch immer an mich rangetragen wird.
Okay.
Und dann nehme ich das aber auf und erkläre, wie wir heute arbeiten, was da passiert und wie es früher mal war. So.
Sie meinen, heute ist es besser als früher?
Ich kann für früher ja nicht sprechen, weil früher war ich nicht. Ja. Ich bin jetzt und ich kann Ihnen sagen, wie ich arbeite.
Okay.
Und,
Okay. Ja, ist gut. Sie haben eine.
Es kommt auch immer auf den Journalisten an, dass es Einflussnahme mal gibt und dass da was versucht wird, ist ja das eine. Aber was wäre ich für ein Journalist, wenn ich mich darauf einlassen würde? Ich finde, Sie können alles fragen, Sie können alles versuchen. Ich bin doch am Ende verantwortlich für mein Tun. Und das gilt doch für alle Lebensbereiche.
Ich glaube, die Einflussnahme funktioniert ja nicht so, dass Sie einen Anruf kriegen oder eine Mail oder einen Hinweis, sondern die Einflussnahme funktioniert, glaube ich, über das, was man im Fachwort Groupthink nennen würde, sozusagen. Also, dass Leute sich gegenseitig aussuchen und dann gemeinsam sozusagen Weltbilder entwickeln und die auch praktisch immer weiter tradieren und jemand, der neu reinkommt, wird da eingepasst und so weiter. Egal. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Darüber will ich
aber
gar nicht mit Ihnen reden. Ja, Sie haben doch diese so eine goldene Kamera YouTube-Rede, die praktisch auch millionenfach geteilt wurde. Das ist ja, die wahrscheinlich viel, viel mehr Leute bei YouTube gesehen haben als sozusagen bei der Übertragung selber. Das ist ja auch das Gute am Netz, die Verfügbarkeit. Und da kommt, glaube ich, der Satz vor, glaubt eigentlich irgendjemand, dass das irgendetwas bringt, der ganze Hass. Sie haben über diesen Hass geredet. Was glauben Sie denn, woher der Hass kommt? Sie beschäftigen sich ja viel damit, Sie kriegen ihn ja richtig ab. Woher kommt der Hass?
Wenn ich darauf die eine Antwort hätte, dann wäre es schön. Ich glaube, dass es ganz vielschichtig ist und auch individuell. Also bei vielen Menschen, mit denen ich dann versuche zu sprechen, merke ich immer wieder, oder auch bei meinen Reisen vor allen Dingen dann doch auch durch Ostdeutschland oder aber auch durch, sagen wir mal, runtergewirtschaftete Regionen, gerade in Nordrhein-Westfalen. Ich komme aus Datteln, Sie haben es vorhin gesagt, also aus der Nähe von Dortmund. Ist ganz viel die Wertschätzung und Anerkennung. Also, dass Menschen sich vernachlässigt fühlen, nicht wahrgenommen. Und dann frage ich aber auch immer, wie stellt ihr euch das vor? Also, was erwartet ihr? Und da sind die meisten natürlich irgendwie sprachlos oder haben auch keine richtige Antwort, weil also sie wollen nicht, dass jetzt die politische Klasse von Berlin einmal mit dem Tourbus durch Deutschland fährt und jedem mal auf die Schulter klopft. Das ist es nicht. Und es ist auch nicht immer das Geld. Also es, klar spielen Löhne auch eine Rolle oder eine faire und gerechte Rente und sowas. Also das ist der eine Grund. Der andere ist, dass viele Menschen Angst haben, gerade die es geschafft haben, in der sogenannten Mittelschicht angekommen, dass sie jetzt auch durch die Flüchtlingssituation natürlich das wieder hergeben müssen, dass sie wieder was verlieren. Also es sind ganz viele Ängste auch, was den Abstieg anbelangt. Dann sind es zum Teil natürlich die Furcht vor dem Neuen oder der Neid. Ich will es jetzt mal nur so nennen, die bekommen alles und wir bekommen nichts. Und da ist auch wieder die Anerkennung, uns wertschätzt keiner und wir haben das alles nicht bekommen. Wo kommt eigentlich das ganze Geld her? Und dann gibt es die einfach hassen wollen. Ja, also ich sage immer dieses, ich kann es auch nicht mehr hören und ich versuche es immer anders zu formulieren, aber es gibt Menschen, die haben Nöte und die haben Sorgen und die haben auch Ängste und die nehme ich auch ernst und die nehme ich auch wahr. Aber ich würde sie von denen immer noch differenzieren und unterscheiden von denen, die genau damit spielen, das benutzen und nur hassen wollen. Und die in einen Topf zu werfen, da wird man den Menschen, die wirklich Sorgen haben, nicht gerecht. Und wir haben in diesem Land nun mal, und das hat die Situation der letzten 3 Jahre einfach sehr nach oben gespült. Und ich wusste das aber auch schon vorher. Mir war nicht klar, dass es so viele sind durch meine Schulbesucher. Also auch was den Antisemitismus anbelangt. Der ist jetzt nicht erst in den letzten 3 Jahren vom Himmel gefallen, seitdem wir die Flüchtlinge da haben. Der war schon immer hier. Der war nur versteckt. Der war an den Stammtischen. Und jetzt trommeln sich irgendwie alle auf die Brust und sagen, wieso? Das kann ich doch mal sagen. Oder Homophobie. Oder alles Mögliche, Islamophobie, was es alles gibt, Rechts-, Links-, Radikalismus, ich hatte das vorhin alles erwähnt, das gab es schon immer da. Und wir haben nun mal auch Neonazis denn, in diesem Land.
Großes Problem mit Linksradikalismus in diesem Land? Weil ich lese das immer, wenn Sie so sich äußern zu diesen Themen, sagen Sie immer Rechts- und Linksradikalismus.
Ich werde es nur nicht in einem Topf.
ZDF-mäßig ausgewogen quasi so. Aber auch wenn Sie es jetzt sagen, muss ich geradezu nachfragen, ist das ein großes Problem in Deutschland mit dem Linksradikalismus? Ich kriege das gar nicht so mit, aber vielleicht.
Ja, nein, ich wohne in Kreuzberg. Ich finde es nicht lustig, wenn mein Freund sich ein Auto abgespart hat und das in Flammen steht. So. Das kann man jetzt irgendwie sagen, haha, das ist der 1. Mai, witzig, witzig. Ich finde es nicht witzig. Ich finde es auch nicht witzig, wenn Polizisten irgendwie angegriffen werden. Ist mir auch egal, ob von links oder oben oder von Quergestreiften. Und wie groß dieses Problem ist, kann ich nicht benennen, aber es gibt auch ein Problem mit Linksextremismus in Deutschland. Dafür gibt es Statistiken, dafür gibt es Zahlen. Ich will nur eines sagen, man darf das nicht in einen Topf werfen. Rechtsradikalismus und Linksradikalismus. Denn der Linksradikalismus ist ja auch eher, und nicht, dass es das besser macht, gegen den Staat. Und der Rechtsradikalismus geht gegen die Schwachen, geht gegen die Menschen wie mich, Migrationsvordergrund, es geht um Ausländer und so weiter und so fort. Da sind die Ziele sind einfach andere. Reden aber wie Sie gesagt, das hat nichts mit Balance oder Relativierung zu tun, aber ich finde, das muss man genauso benennen. Ich wollte nur eine Sache sagen, weil immer alle sagen, ja, dann nenn mich doch jetzt Nazi. Das langweilt mich auch, weil man diskutiert und plötzlich kommt immer von der anderen Seite dieser Vorwurf und ich denke, was soll das? Ich habe nicht mit einem Wort rechtsextrem, Nazi oder was auch immer erwähnt und dann denke ich, wenn du es erwähnst, dann weiß ich auch, wo du herkommst. Und ich will nur sagen, diese Probleme gab es schon immer und jetzt sind sie einfach nach oben gespült worden. Sicherlich auch durch politische Strömungen und durch das Internet. Und durch vieles mehr. Aber das ist da schon immer. Glauben die Leute eigentlich, dass wir erst seit 3 Jahren Probleme mit unserem Bildungssystem haben? Oder erst seit 3 Jahren, seitdem wir die Flüchtlinge hier haben, Probleme haben mit dem Wohnungsmarkt oder mit der Altersarmut oder mit der Kinderarmut? Ja, genau, haben wir alles erst seit 3 Jahren, sind alles die Flüchtlinge schuld. Ganz genau.
Reden Sie eigentlich mit jedem? Also würden Sie mit jedem reden?
Kommen jetzt gleich Beispiele. Ja, ich würde erstmal mit jedem reden. Ich habe ja auch mit der Jungen Freiheit geredet. Also ich. Ja.
Warum eigentlich?
Weil ich finde, ich kann ja nicht sagen, wir müssen reden, der Dialog hilft, zuhören, sich einem Gespräch stellen, auch wenn es weh tut. Und dann, wenn es mal weh tut, so ein Interview tut weh. Dann sagen, nee, mache ich nicht, auf Wiedersehen. Aber es gibt Grenzen.
Also Sie waren ganz schön zahm in dem Gespräch. Sie waren echt nett mit den Kollegen, möchte ich jetzt nicht sagen, aber mit den Leuten von dieser Zeitung.
Aber ich habe meine Punkte gemacht. Das hat mich eigentlich im Nachgang am allermeisten irritiert. Ich finde es total okay, dass man darüber diskutiert, ist das jetzt richtig oder falsch, ist das gut oder schlecht. Ich finde, 2 Sachen gehen nicht. Nur darüber diskutieren, ob man das darf oder nicht. Ich lasse mir überhaupt nichts, also da ist schon mein Dad dran gescheitert. Mir was verbieten zu wollen, dann mache ich es erst recht. Also das funktioniert nicht. Also ich lasse mir nicht vorschreiben, mit wem ich rede und mit wem ich nicht rede. Schon gar nicht als Journalistin. Und das Zweite ist, dass im Nachgang viel mehr das diskutiert wurde als der Inhalt. Denn der Inhalt war gar nicht, der war okay. Der war weder irgendwie...
Naja, weiß ich nicht, geht so. Also man hat sie gefragt, warum machen Sie nicht mal eine Reportage über Ausgrenzung und Diskriminierung von Konservativen? Darauf haben Sie dann im vollen Ernst geantwortet, eine berechtigte Frage, ein guter Hinweis, im Ernst. Ich nehme das als Anregung mal mit. Ja. Wenn man mich das gefragt hätte, hätte ich gesagt, Entschuldigung, wo wurde jetzt nochmal der Konservative ausgegrenzt und diskriminiert? Sorry, Freunde, ihr von der AfD, ihr seid in den Talkshows eingeladen, rauf und runter, ihr sitzt jetzt im Bundestag.
Sie nennen die AfD konservativ? Das finde ich ja noch viel interessanter.
Naja, wie nennen Sie die denn? Reaktionär,
ganz bestimmt konservativ.
Ja, aber ich glaube, die meint, gut, dann hätten Sie sagen müssen, Konservative werden gar nicht ausgegrenzt, denn wir haben eine konservative Bundeskanzlerin. Also das irgendwas, verstehen Sie so, also entweder oder.
Ja, aber ich kenne Konservative, die solche Erfahrungen gemacht haben.
Die ausgegrenzt sich fühlen.
Nein, aber die natürlich mit ihrer, sagen wir mal, Haltung, wir hätten gern die Bundeswehr zurück und das Familienbild sollte doch bitte Papa, Mama und Kind sein. Das gibt's auch in meinem Freundeskreis. Und die kommen mit ihrer Haltung natürlich heutzutage nicht mehr so richtig weit. Und ich höre mir das immer an und habe das auch nicht so richtig ernst genommen. Und das meinte ich in dem Augenblick. Die AfD, will ich nochmal sagen, ist ganz bestimmt nicht konservativ. Hätten Sie mich nach der AfD gefragt oder nach Pegida, wäre meine Antwort anders ausgefallen.
Gut, aber also da wäre ich jetzt auch Ihrer Meinung, wenn ich das sagen darf. Natürlich muss man mit der AfD reden, weil die sind halt auch gewählt. Ich meine, das ist nun, genau. Die sitzen ja im Bundestag, da kannst du ja nicht sagen, mit denen rede ich nicht.
Ja, das geht nicht. Für uns jedenfalls nicht, als Journalisten.
Aber trotzdem war das mit der Jungen Freiheit, fand ich interessant, weil
aber gucken Sie mal, stellen Sie, jetzt machen wir doch mal, Sie sind ich und Sie rennen 2 Jahre lang durchs Land und sagen, wir müssen reden, lassen Sie uns reden. Und dann lesen Sie 1 Jahr lang die Junge Freiheit, die zugegeben rechtskonservativ mit deutlichen völkischen Einschlägen behaftet ist. Aber Sie identifizieren dieses Blatt als noch erträglich.
Echt?
Naja, es gibt ungefähr...
Sie haben doch gesagt, ich soll mir vorstellen, Sie ja, zu sein, ja. Deshalb muss ich jetzt nochmal nachfragen.
So, das war meine Kategorisierung. Ja. Naja, noch erträglich ist vielleicht... Also, kann man, muss man aber nicht machen, okay. Vielleicht so. Und dann kommt also dieses Gesprächsangebot. Ich habe es ja vor einem Jahr erstmal abgelehnt, habe gesagt, ich will mir das Blatt angucken und habe dann ein Jahr lang diese Zeitung gelesen und habe dann gesagt, okay, ich mache das. Was glauben Sie, was gewesen wäre, wenn ich gesagt hätte, so mit denen alle, die irgendwie in schwierigen Wassern fahren, mit denen rede ich jetzt auf gar keinen Fall. Bin ich dann noch glaubwürdig? Und also, das meinte ich mit, jeder muss halt seine Grenze setzen.
Ich verstehe schon, was Sie meinen. Und insofern, Sie haben natürlich, finde ich, vordergründig haben Sie recht. Das ist, finde ich, auch so. Ich fürchte aber, dass für die gelungene Kommunikation braucht es ein gewisses Maß von Aufrichtigkeit auf beiden Seiten. Und das ist der Grund, warum ich zum Beispiel nicht mit jedem reden würde. Aber das ist jetzt eine Charakterfrage.
Ja,
das
aber
ist
irgendwo ja weder ziehen besser Sie eine Grenze.
Weil ich bei bestimmten Leuten davon ausgehen würde, dass es das aufrichtige Interesse an der Kommunikation nicht gibt, sondern die Kommunikation von vornherein instrumentalisiert wird. Sozusagen, es geht dann nur um die Tatsache, kommuniziert zu haben, aber nicht um die Kommunikation selbst. Und dafür würde ich mich nicht zur Verfügung stellen wollen, weil ich sage, Freunde, ey, in eurer komischen Inszenierung, die ihr braucht für eure Show, bin ich nicht der Statist. Da würde ich zum Beispiel dann nicht mitmachen. Und das wäre jetzt zum Beispiel mein Verdacht bei den Kameraden, hätte ich gesagt, irgendwie so, ey, wenn ihr mit mir reden wollt, ihr wollt nicht wirklich mit mir reden. Ihr wollt sozusagen mit mir geredet haben. Das ist
nur so. Ja, ist ein Punkt. Kann ich nachvollziehen und kann dann Ihre Grenze auch sehen. Ich fand es spannend, ich weiß ja, wie das Interview gelaufen ist.
Klar,
und habe dadurch einfach irrsinnig viel gelernt. So, und das ist der Preis, den ich dafür bezahlt habe, dass ich es natürlich auch, es fanden viele Leute gut, dass ich es gemacht habe, es fanden aber auch viele Leute nicht gut und falsch. Und für mich ist trotzdem Mehrwert übrig geblieben. Denn ich weiß ja sozusagen, wie wir uns gegenüber saßen, wie lange wir über dieses konservative Gejammer, so will ich es jetzt mal nennen, uns noch weiter unterhalten haben. Und ich habe einen sehr guten Einblick bekommen. Und das war es mir wert. Aber nochmal, jeder setzt da logischerweise auch seine eigene Grenze und hat da seine eigene Schmerzgrenze vor allen Dingen. Und das, finde ich, ist total legitim und richtig.
Sie hören immer noch den Freitagssalon bei Radio 1 aus dem Gorki-Theater. Ich sitze hier mit Dunja Hayali und wir reden jetzt über den Migrationshinter- bzw. Vordergrund. Warum Vordergrund?
Weil meine Migrationsgeschichte oder die meiner Eltern immer, seit ich beim ZDF bin, im Vordergrund war. Immer wurde das thematisiert. Als ich beim ZDF angefangen habe, sie haben nur den Job deswegen bekommen. Und so spann sich das die ganze Zeit weiter. Und jetzt spielt meine Migrationsgeschichte wieder eine Rolle mit dem Hate Speech und dem Hass. Und du gehörst gar nicht zu Deutschland und du bist nie deutsch und du kommst nie an, geh doch wieder zurück in dein Muselland. So, das spielt also immer eine Rolle. Und deswegen sage ich ganz selbstbewusst, jetzt habe ich Migrationsvordergrund. Wenn ihr das immer in den Vordergrund zieht, ich persönlich brauche es nicht. Ich finde das eigentlich immer einen Mehrwert, wenn jemand noch sozusagen andere Wurzeln hat, weil er mitunter vielleicht eine andere Sprache spricht oder eine andere Kultur kennt oder mir ein tolles Reiseziel plötzlich mit auf den Weg gibt oder was auch immer. Ich identifiziere mich nicht darüber und ich würde auch nie jemand anderen darüber kategorisieren, wo er herkommt, welche Hautfarbe er hat, woran er glaubt oder wen er liebt. Ich finde das spannend zu erfahren, aber deswegen beurteile ich nicht jemanden. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch Vorurteile habe.
Ich fand es ganz interessant, dass Sie haben ja diese Dresdner Rede auch gehalten über Heimat und haben gesagt, für Ihre Eltern sei es gar nicht so ein großes Problem gewesen, im Ruhrgebiet heimisch zu werden, weil die Leute, die Umgebung hat es Ihnen damals leicht gemacht und die haben aber auch alles gemacht, um es den anderen leicht zu machen, um reinzukommen. Und Sie sagen, Integration ist keine Einbahnstraße. Warum ist Ihren Eltern etwas gelungen, was heute manchen Migranten oder auch an manchen anderen Migranten auch schon damals nicht gelungen ist?
Also es gibt zwei Gründe, die relativ schnell benannt sind und ich hoffe, dass man sie nicht missversteht, aber das hat mir mal jemand anders gesagt, dass das die Gründe sind. Ich habe lange darüber nachgedacht und konnte das dann irgendwie nachvollziehen. Das eine ist, dass sie Akademiker sind und ich glaube, vielleicht einen anderen Zugang zu anderen Ecken dadurch auch bekommen haben und nicht in so einem Ghetto damals gewohnt haben, sondern mittendrin. Das andere ist, dass wir Christen sind und vielleicht andere Menschen auf meine Familie auch anders zugegangen ist, weil eben kein Kopftuch da war oder keine anderen Beschränkungen. So. Will das aber nicht falsch verstanden wissen. Also das sind aber, glaube ich, zwei Gründe für meine Eltern gewesen. Und dann sicherlich, dass mein Vater sehr viel Wert darauf gelegt hat, dass wir eine gute Bildung erfahren haben. Also, und dass wir ein sehr offenes Haus hatten, wirklich. Und bei uns sind die Freunde ein- und ausgegangen. Und die kamen aus aller Herren Länder. Und es waren viele Deutsche dabei und viele Perser und wo sie alle herkamen. Und das meinte ich mit, bei uns spielt halt die Nationalität oder die Religion oder die Hautfarbe hat halt keine Rolle gespielt, sondern kommt man miteinander aus, gibt es einen Dialog, können wir uns austauschen, können wir tanzen, mögen wir das Essen, sind wir offen, sind wir freundlich, können wir auch streiten. Also bei uns flogen auch die Fetzen zu Hause, Gott sei Dank. Aber danach wurde dann, wie im Fußball würde man sagen, Mund abwischen und wieder aufstehen und weiterspielen. So, und das finde ich, eine gute Streitkultur ist einfach auch irrsinnig wichtig, auch unter Freunden. Und das habe ich irgendwie alles von zu Hause, glaube ich, dann mit auf den Weg bekommen. Und da haben sie einiges richtig gemacht.
In den Ihren Äußerungen zur Flüchtlingspolitik und zu diesem ganzen Migrantenthema habe ich irgendwie festgestellt, dass Sie teilweise ganz schön hart formulieren. Und ich wüsste gerne, ob das der Flapsigkeit sozusagen geschuldet ist oder ob Sie das ganz bewusst machen, dass Sie dann sagen, damals in diesem berühmten September 2015 sind zu viele zu schnell, zu unkontrolliert gekommen oder dass Sie sagen, viele von den neuen Einwanderern sind 6, 7 Jahrzehnte hinter uns und wenn die hier leben wollen, müssen sie schleunigst aufholen, sonst haben sie hier nichts verloren. Das ist ja eine ganz schön Deftigkeit im Ausdruck. So. Ist das Absicht oder was steckt dahinter?
Meine Meinung. Also ich habe immer gesagt.
Wie, schnell aufholen, sonst raus?
Das habe ich nicht gesagt. Das interpretieren
so
Sie
das
jetzt
verstanden.
Da rein.
Müssen Sie schleunigst aufholen, sonst haben Sie hier nichts verloren. Das ist jetzt relativ deutlich formuliert.
Das
eigentlich.
Steht aber nicht, sonst müssen Sie abgeschoben werden oder müssen das Land sofort verlassen. Ja. Also was wollen wir da für Maßstäbe setzen? Wenn einer 2+2 kann, darf er bleiben und wenn er es nicht kann, kann er wieder gehen. Aber es geht ja um die Integration und es geht schon darum, auch zu sagen, in diesem Land herrschen nun mal Regeln und auch Gesetze, die gelten für alle übrigens, auch für die Deutschen, ja. So wie das Grundgesetz auch für uns alle gilt. Und da steht, die Würde des Menschen ist unantastbar und nicht die Würde des deutschen Menschen ist unantastbar. Und ich habe immer gesagt, Menschen in Not muss man helfen. So, das ist erstmal eine ganz klare Verpflichtung und auch eine ganz klare Überzeugung und Haltung. Ich habe auch gesagt, weil es in unseren Gesetzen so nicht vorgesehen ist, dass Wirtschaftsflüchtlinge, und man kann dann über die Gesetze diskutieren, bei uns nun mal kein Recht haben, erst einmal zu bleiben. So. Wir erschweren es denjenigen, die mit Recht zu uns kommen, hier anzukommen, wenn wir plötzlich jeden aufnehmen, ob erlaubt oder nicht erlaubt. Und in dem September, im Nachhinein sind wir immer alle schlauer. Ne, das muss man schon auch nochmal sagen. Also im August und September im Jahr 2015 war ich, wie viele andere in diesem Land, auch erstmal total begeistert, menschlich und beeindruckt von dieser irrsinnig großen Hilfsbereitschaft, dass die Leute ganz pragmatisch angepackt haben und geholfen haben. Und das war ja nicht der Staat, der das alles gelöst hat, sondern hier, die ganzen Menschen, die in diesem Land leben. Und das, finde ich, darf man auch 3 Jahre danach nicht kleinreden. Mir tun die ganzen Ehrenamtlichen zwischendurch wirklich auch leid, weil die arbeiten sich einen Arsch ab und jetzt kriegen sie es nur noch links und rechts von den Ohren, um die Ohren, auch von der Politik. Und das, finde ich, ist nicht fair. So. Und dann muss man aber doch sagen, dass die Leute, die hierher kommen, hier eben irgendwann ja auch ankommen müssen. Und das geht nur über die Sprache und das geht nur über den Austausch und das geht nur, wenn man diesen Menschen natürlich die Hand gibt und ihnen hilft. Deswegen keine Einbahnstraße. Ich weiß es selber aus dem Irak, aus meinem eigenen familiären Umfeld, dass wenn die hierher gekommen sind und Polizei gesehen haben, dass sie sich nicht hinter einem Auto versteckt haben, ich übertreibe jetzt ein bisschen, war alles. Und ich musste ihnen erstmal erklären, bei uns ist die Polizei anders. Es ist nicht wie im Irak. Du musst keine Angst haben, wenn du deine Meinung sagst, dass du gleich eingesperrt wirst. So wie mein Onkel, der mal eine Woche im Knast saß, weil er eine Zeitung von Saddam Hussein mit einem Foto von ihm beschmutzt im Kofferraum liegen hatte. So, solche Sachen sind passiert. Diese Geschichten bringen die Menschen mit und denen müssen wir zuhören und die muss man natürlich irgendwie auch auffangen. Auf der anderen Seite können wir aber von den Menschen, die zu uns kommen, eben auch gewisse Dinge erwarten. Und das sind nun mal auch Sachen wie Gleichberechtigung von Mann und Frau, dass die Kinder in die Schule gehen müssen oder schon in den Kindergarten gehen müssen. Die bleiben nicht zu Hause. Und all diese Dinge, finde ich, auf die müssen wir einfach auch pochen. Dafür ist Integration in den letzten Jahrzehnten auch nicht immer nur gelungen. Ganz und gar nicht. Also gerade im Ruhrgebiet nicht, da wo ich herkomme. Und aus der Erfahrung heraus, die ich ja selber nicht am eigenen Leib, aber in meinem Umfeld von klein auf auch gesehen habe, kommen dann eben auch diese Formulierungen. Und ich finde, man kann mit der einen Hand natürlich die Hand reichen, aber mit der anderen Hand eben auch Forderungen stellen. Und es waren zu viele, ja, was ist zu viele? Aber es ist natürlich zu unkontrolliert gewesen. Das sehen wir doch. Wir wissen nicht genau, zumindest zu Beginn dieser Zeit, wer genau ins Land gekommen ist. Ich mache daraus keinen Vorwurf. Ich meine, wir erinnern uns an die Bilder und wir wissen, was damals los war. Da ist dieser Junge am Strand in der Türkei angespült worden. Die über 70 Menschen sind in dem LKW umgekommen. Und es waren wirklich innerhalb von 3-4 Tagen totale Katastrophen. Und dann trifft also die Bundeskanzlerin diese Entscheidung, eine humanitäre Geste, für die wir übrigens international immer noch gelobt werden, und zwar zu Recht. So, und dass dann nicht alles irgendwie, so wie wir es kennen in Deutschland, nach A, B, C abläuft, ist auch klar. Aber man darf das eben auch kritisieren, dass da nicht alles gut gelaufen ist.
Finden Sie sich sehr deutsch? Sie haben sich mit in Ihrer Rede damit beschäftigt, sonst würde ich Ihnen die Frage nicht stellen. Ich drücke Ihnen die jetzt nicht rein, nicht? Das kommt von Ihnen selbst.
Also in klar, also ich bin, glaube ich, durch und durch deutsch mit einem sehr arabischen Temperament ausgestattet und einem Einschlag. Ja, ich bin hier geboren, ich bin hier groß geworden, ich, klar. Aber wenn Sie jetzt im Netz gucken, werden wahrscheinlich wieder irgendwelche Leute schreiben, die ist auf gar keinen Fall deutsch. Und das treibt mich um, weil ich weiß, was Ausgrenzung bewirkt. Mich kann man damit nicht treffen. Ich weiß, wo ich hingehöre, ich weiß, wer ich bin, ich habe mein Umfeld, ich bin stabil. Aber es gibt Menschen und junge Menschen, die ich immer wieder kennenlerne, die auch hier geboren worden sind und denen jetzt abgesprochen wird, dass sie hier zu Hause sind. Und dann frage ich mich immer, und das sind dann für mich wirklich rechtsextreme Arschlöcher, muss ich wirklich sagen, weil das, die Menschen tun alles, um dazuzugehören. Sie sprechen Deutsch, sie haben eine Ausbildung, sie haben Kinder, die gehen in die Schule, sie machen alles richtig, alles richtig. Und dann wird denen immer noch gesagt, du gehörst nicht dazu. Naja, was passiert denn mit solchen Leuten? Wenn die ein Umfeld haben, gut. Jetzt lassen Sie mal so einen jungen Burschen, der sich auch abrackert und der sich dauernd bemüht und der bekommt immer wieder einen von Latz, indem man sagt, du gehörst nicht dazu. Du siehst aus wie ein Terrorist. Geh doch zurück in dein Muselland und fick Kamele. Oder, Entschuldigung. Aber all das habe ich auch gehört. Wurde mir auch schon auf der Straße entgegengeworfen. Also ich weiß schon, wie sich das dann anfühlt. Mir macht es ein bisschen was, je nachdem, wer es mir sagt. Aber jemand, der nicht gefestigt ist, möchte ich nicht so genau wissen, was der, wenn er das immer wieder hört, was dann mit dem passiert. Und deswegen finde ich, diese Ausgrenzung ist eigentlich mit das Schlimmste, was wir mit den Menschen machen können, die in dieses Land kommen.
Ich habe auf so Fotos gesehen, Sie haben unheimlich viele Tätowierungen. Lassen Sie die in Berlin machen?
Das ist ja ein Wahnsinns.
Nein, Entschuldigung, wir sind jetzt am Ende. Ich wollte
ich Sie rede das, halt zu viel
ich kann
und zu
nicht so viel, ich muss Sie für die Frage loswerden. Machen Sie das hier in Berlin? Weil ich würde auch gerne, nämlich ja. Hier am Unterarm würde ich vielleicht gerne mir so ein, deshalb habe ich.
Wirklich?
Können Sie mir hier so ein Tattoo-Studio empfehlen? Hier?
Ich gehe mit Ihnen hin.
Nee, das weiß ich nicht, ob ich das will. Nee. Also, ich bin total
sonst
weinerlich.
Sie, sonst kommen Sie nicht mit einem wieder raus, sondern ja, mit fünf.
Ich bin auch total weinerlich.
Ja, gehen Sie, das ist in
Friedrichshain. Ich möchte mich dabei nicht sehen lassen.
Der Laden heißt Für immer und Sie gehen zu Jan.
Für immer, okay, sehr schön. Das schreibe ich mir gleich auf. Dunja Hayali, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Wir reden jetzt hier noch ein bisschen weiter von den Zuhörern. An den Endgeräten verabschieden wir uns. Bis nächstes Mal. Tschüss.